Ich freue mich sehr, dass Maximilian Herbers und Steffen Fust heute was zu historischen Schiffsrouten erzählen werden und damit gehört die Bühne euch.
Vielen Dank, hallo und schönen guten Nachmittag an dieser Stelle. Genau, wir sind heute hier vom jetzt DIVIAS-Projekt. Das ist ein Verbundsprojekt von mehreren Hochschulen und Instituten, wie man hier zu sehen hat. Und wir wollen euch heute was erzählen zur Visualisierung von historischen Schiffsrouten auf Grundlage oder auf unscharfer Datengrundlage. Wer sind zunächst einmal wir? Wir zusammen sind DIVIAS. Wir kümmern uns um Digitalisierung, Visualisierung und Analyse von Sammlungsgut. Das wären zunächst einmal mein Kollege Stefan Fust aus dem Bereich der Geoinformatik und aus der Kartografie. Dann meine Wenigkeit aus Maximilian Herbers aus der Geoinformatik. Dann noch unser Kollege Andreas Gollenstedt aus der Kartografie, der hier im Publikum sitzt, sowie auch Jennifer Tatke aus dem musealen Bereich, sowie auch Rike Marie Kaiser aus den Geschichtswissenschaften. Und ein Teil davon, dieses DIVIAS-Projektes, ist es halt, historische Schiffsrouten zu rekonstruieren. Und davon wollen wir euch vor allem den Visualisierungsteil heute mal ein bisschen näher bringen, aber natürlich auch den Weg dahin, also wie kommt man von der historischen Quelle dann konkret zu der visuellen Darstellung. Dann halt zunächst, mit welchen Daten arbeiten wir? Zum einen sind das die sogenannten Price Papers, das ist auf Deutsch Prisenpapiere. Das sind Papiere aus jetzt einer Vielzahl von Beschlagnahmungen zu der Zeit von britischen Schiffen. Also je nachdem, welche europäische Großmacht, wie auch immer, dann im Krieg war, konnten sich Händler oder Militärschiffe einen sogenannten Kaperlizenz erwerben und konnten dann halt feindlich gesinnte Schiffe halt kapern und Waren halt konnten die dann halt beschlagnahmen und das konnte dann von der Gegenseite angeklagt werden, sodass das oftmals auch in einen Gerichtsprozess mündet, und auf Grundlage dieses Gerichtsprozesses sind diese Daten bis heute erhalten, was der große Vorteil ist. Das heißt, man findet da vieles, was da beschlagnahmt würde, von Logbücher, verschiedene Briefe und vieles andere mehr, und das ist bis halt so erhalten. Die liegen aktuell in den National Archives in London und man hat halt eine relativ sehr große Sprachvielfalt mithin bis über 19 Sprachen, die man dort zu finden hat. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns mit einem relativ konkreten Fall, das ist die Sammlung Baudissin auf der Albatros. Friedrich Graf von Baudissin war halt zu der Zeit ein Kapitän und hat dann das frühere Kanonenboot später umgewidmet als Kreuzer, der Albatros geleitet, hatte dort mehrere Aufenthalte in Ozeanien zu sogenannten Strafexpeditionen. Also wir bewegen uns hier ganz eindeutig in einem kolonialen Kontext, Gewaltkontext. Und dann aus diesen Quellen, wo teilweise physische Objekte im Landesmuseum liegen, also in unserem Projektkonsortium, haben wir dort halt auch eine Datengrundlage. Was man dabei bedenken muss, ist jetzt natürlich, dass viele dieser Quellen muss man natürlich mit einem gewissen Bias lesen. Also natürlich hat man verschiedene Sichtweisen. Man hat meistens eine eurozentrische Weltsicht. Entsprechend sind auch gewisse Texte, die gegebenenfalls als sogenannte Friedensakten zu lesen sind, halt vieles, aber nicht unbedingt friedlich. Und halt auf der anderen Seite wollte ich hier mal mit so einer Einordnung mal so ein bisschen kategorisieren, was mit Unschärfe gemeint ist. Also im Grunde hatten sich schon viele Menschen darüber mal Gedanken gemacht. Hier hat es mal so eine Ontologie von vor grob 20 Jahren aus dem Geografiebereich, wo man halt im Grunde die Annahme hat, dass man die Realität in der Hinsicht ja sowieso nicht komplett erfassen kann oder abbilden kann. Also hat man schon so eine gewisse Art Unvollkommenheit, die sich ja diametral in zwei Konzepte subgliedert. Zu einerseits den eigentlichen Fehler und dann halt, wie es hier genannt ist, die Ungenauigkeit, und von der Ungenauigkeit kann man dann die Unschärfe davon ableiten. Jetzt ein Beispiel dazu wäre, die auch dort angeführt wurde, wer zum Beispiel Yorkshire ist in England, das wäre ein ungenaues Statement. Sowohl aber Yorkshire als auch England sind in der Räumlichkeit definiert. Historisch betrachtet kann man das auch wieder leicht anders sehen, aber wenn man jetzt sagt, Yorkshire liegt im Osten von England, wo fängt der Osten an, wo hört der Osten auf, was ist damit gemeint, und dann kommt halt diese Unschärfe damit rein. Wenn man jetzt hier zum Beispiel da mal ein bisschen schaut, dann hat man jetzt so viele Beispiele. Einige hatte ich da mal hinzugepackt von Orts- und Zeitbeschreibungen, was so die essentiellen Bestandteile sind, auf der wir eine Route oder eine Schiffsroute rekonstruieren können. Und dann merkt man zum Beispiel so einige Beispiele wie im Vereinigten Königreich. Ja, was ist damit gemeint? Ist damit England gemeint, Schottland oder reden wir über die Falklandinseln, die je nach Status, wann wir uns in der Geschichte bewegen, mal dazugehört haben oder nicht? Oder halt auch, man findet auch zum Beispiel nach Sydney, wo man halt vieles weiß, aber man weiß, man ist nicht in Sydney, sondern man hat nur die Absicht, dahin zu kommen, aber man kann sich irgendwo anders überall aufhalten. Und wenn man das schaut, nach 2 Stunden vorher, bedeutet das dann 2 Stunden vorher oder 1 Stunde 40 Minuten vorher genau. Also in der Hinsicht, wie man so ein bisschen sieht, kommt es davon ab, was halt quasi um die Orts- oder Zeitbeschreibung so ein bisschen drumherum steht. Und halt dafür gibt es halt diesen Begriff der Ad-Positionen, der Ad-Position, gemeint sind hier Prä- und Postpositionen, also im Grunde die Wörter, die davor und oder danach stehen. Und das ist natürlich dann Sprachabhängigkeit. Und wie man das gerade noch so ein bisschen angemerkt hat, kommen da noch so ein bisschen Fachbegriff und mäßig Entity-Linking rein oder halt auch Entity-Disambiguation, also quasi die Auflösung, wenn ich jetzt von Springfield spreche, welches Springfield meine ich beispielsweise in Amerika oder vielleicht dort. Oder vielleicht doch das aus den Simpsons und so weiter. Also der Begriff alleine ist erstmal bedeutungslos und muss wissen, was damit dann jetzt konkret gemeint ist. Wir finden beispielsweise in unseren Quellen auch Koordinaten. Da muss man natürlich gucken, in welcher Epoche man sich bewegt. Wie genau konnte man Koordinaten messen? Man hat einen relativ großen Unterschied zwischen Breitengrad und Längengrad. Den Breitengrad konnte man über den Sonnenstand noch relativ gut ermitteln. Längengrad ist halt sehr oft abhängig von der Zeitmessung. Und Zeitmessung zu der Zeit war dann nochmal ein anderes Problem. Und einerseits von den Messinstrumenten, andererseits, wenn man irgendwelche Daten konkret findet, irgendein Datum oder so, ist dann die Frage, wer hat es geschrieben, aus welchem Land und welcher Kalender beispielsweise galt zu dieser Zeit dann schon, weil natürlich dann auch ab den 16. Jahrhundert eine Kalenderreform bis zum heutigen Kalender halt durchgeführt wurden und eher katholisch geprägte Länder haben es eher adaptiert als protestantisch geprägte Länder. Genau, wie sieht das da dann halt konkret aus? Man hat hier oben links eine Transkription einfach und darauf kann man dann verschiedene Verfahren des Natural Language Processing anwenden, wie jetzt Named Entity Recognition. Schauen wir eben noch den Laserpointer, ob man das hier sieht, wo wir dann halt diese Ortsangaben oder auch andere Objekte, Namen, Personen, Zeiten extrahieren können. Und jetzt zum anderen gibt es Verfahren wie das Part-of-Speech-Tagging, wo man halt sehen kann, wo man halt grammatikalisch den Satz in seine Bestandteile zerlegen kann. Und hier findet man das ganz interessant, dass es halt so Klassifizierungsbegriffe gibt wie halt ADP, was halt genau für diese Ad-Positions dann halt steht, später noch ein bisschen wichtiger werden. Wie sieht das jetzt halt konkret in einem Workflow aus? Also im Grunde, man hat eine Transkription oben, das muss irgendwie in kleinere Stücke segmentiert werden. Auf diesen Stücke extrahiert man Daten, speichert sie und kann sie dann halt anfragen, analysieren oder visualisieren. Tangiert werden diese beiden Sachen zum einen von der Datenmodellierung, wie es halt aussieht. Also ich brauche ein gewisses Datenmodell, um zu wissen, was genau ich extrahiere und wohin ich es speichere. Und hat natürlich dann auch Einfluss, wie die Daten im vorherigen Prozessschritten dann halt vorliegen. Und auf andererseits haben wir natürlich hier den Prozess der Natural Language Processing, wo wir natürlich dann aber auch offen sind und experimentieren in jetzt Richtung Large Language Model und Prompt Engineering, wie das diesen gesamten Prozess dahingehend beitragen kann. Stichwort Datenmodellierung haben wir uns jetzt entschieden, eine eventzentrierte Modellierung zu beginnen auf der Basis von CDoc-CRM. Das ist so eine Standard- oder so eine Basisontologie in dem Bereich dieses Kulturerbes. Das ist standardisiert und da hat entsprechende Entitätsklassen dort halt vorliegen. Wir zum Beispiel das Event selber oder halt auch sowas wie Space-Time-Volume, was halt so in unscharfen raumzeitlichen Kontexten ganz interessant ist. Es gibt auch eine Geo-Erweiterung dort und wir haben so angenommen, dass wir pro Tageseintrag eines Logbuchs ein Event dargelegt haben, was man tendenziell noch in Sub-Events unterteilen kann, sodass man halt zwischen diesen Event-Segmente hat, die man dann halt zu einer Route zusammensetzen kann. Aktuell benutzen wir eine relationale Datenspeicherung in PostgreSQL mit PostGIS, mit der wir eine gute Anbindung Richtung QGIS haben. und halt können dann auch Visualisierungen teils in QGIS auch zurückspielen, sodass wir alles innerhalb von einem Datenbanksystem aktuell vorliegen haben, sind dann natürlich aber auch offen und wollen zukünftig die Daten halt fair bereitstellen, sodass wir uns dann in den Bereich von Linked Open Data bewegen Richtung gegebenenfalls Triple Store oder halt Anfragen über Sparkle setzen können, sodass wir insgesamt dann halt auf dem Weg in den Sinn zu Wissensgrafen Knowledge Graph mit dem Ziel, dass man natürlich dann halt auch diese Schiffsrouten mit bereits bestehenden musealen Objekten aus kolonialen Kontexten verbinden kann oder Netzwerkanalysen aufgeben dieses Graphenschemas halt vollziehen kann ab einer gewissen Anzahl von eingepflegten Routen. Wie sieht das konkret aus? Jetzt ein kleines Beispiel da mal bei QGIS, wenn man das so initial einmal aufgelöst hat, geokodiert hat, die einzelnen Orte, dann kriegt man halt so eine relativ einfache Darstellung und man in der Tabelle sieht man halt, man hat hier verschiedene Events, die halt textlich beschrieben sind mit Uhrzeiten und dann teilweise auch hier die Präpositionen, beispielsweise hier auch schon genannt. Und wie man jetzt von dieser Darstellung auf ein bisschen Aussage zu prägnanteren Visualisierungen kommt, würde ich dann an dieser Stelle meinen Kollegen Stefan übergeben.
Ja, vielen Dank, Max. Genau, im zweiten Teil des Vortrags soll es nun darum gehen, die Unschärfen auf der Karte zu visualisieren. Und wir haben schon gesehen, dass in unserem Projekt viele historische Quellen vorhanden sind und wir beschränken uns im Rahmen des Vortrags auf zwei spezifische Routen. Das ist einmal die Reise der Agatha Galera und einmal die Reise der SMS Albatros. Genau, die SMS Albatros war im Jahre 1886 unterwegs in der Bismarcksee und die Agatha Galera als Atlantiküberquerung im Jahre 1747. Ja, die Reise der Agatha Galera lässt sich relativ übersichtlich auf einer statischen Karte abbilden, da es sich hier um eine zielorientierte Fahrt handelt. Und bei der Reise der Albatros geht es weniger, die Reise der Albatros ist weniger übersichtlich, da hier eben einige Orte mehrfach angefahren wurden, die zum Beispiel dann auch als Stützpunkte dienen. Und hier lässt sich dies zum Beispiel besser als animierte Darstellung nachvollziehen, um so dann eben die zeitliche Abfolge zu zeigen. Und in beiden Fällen ist es so, dass eine raumzeitliche Verortung der genannten Standorte und Teilstrecken mit Unsicherheiten behaftet sind, was wir später dann noch im weiteren Verlauf sehen. Ja, für die Visualisierung von Unsicherheiten wird hier das Konzept der Möglichkeitsräume eingeführt. Ein Möglichkeitsraum beschreibt den gesamten Raum, in dem ein Ereignis stattgefunden haben könnte. Das kann ein geografischer Raum sein oder eben auch ein Zeitraum. Und die Definition ist immer entsprechend des Wortlauts in der Textbeschreibung. Und die Ausdehnung, also die geografische Ausdehnung oder eben die Zeitausdehnung, ist dann stark abhängig von der genauen Formulierung in der Textbeschreibung. Und eine Definition kann entweder für einen Standort oder für ein Routensegment definiert werden, das sich zwischen zwei Standorten befindet. Ja, grundsätzlich ist eine Vielzahl von Möglichkeitsräumen denkbar. Da ist es oft hilfreich, eben eine Typisierung oder Kategorisierung vorzunehmen. So können dann verschiedene Räume ähnlichen Typs definiert werden und entsprechend der inhärenten Unschärfe dann eingeordnet werden. Und grundsätzlich ist es so, dass jeder Möglichkeitsraum auf einer Skala von sehr genau bis sehr ungenau eingeordnet werden könnte. Und in diesem Fall wären zum Beispiel die Koordinaten eine sehr genaue Einordnung und ein größeres Meeresgebiet oder vielleicht sogar ein vollständig geschätzter Raum werden dann eher als sehr ungenau eingeschätzt. Und falls wir dann noch, wie wir eben schon gehört haben, Adpositionen in der Beschreibung haben, wie zum Beispiel vor einer Küste, dann führt dies eben zumeist zu einer Verschiebung in Richtung einer ungenaueren Einordnung. Und ähnlich verhält sich das dann auch bei dem Einfluss des Bias. Und zusätzlich ist eben auch die Typisierung abhängig vom Maßstab des gesamten betrachteten Raumes. Ja, jetzt möchten wir nun drei spezielle Fälle von Möglichkeitsräumen herausstellen. Und für jeden der Fälle zeigen wir einmal ein konkretes Beispiel mit einem jeweils unterschiedlichen Fokus. Das ist zunächst einmal der Fall 1, das Ankern vor einem Küstenabschnitt. Dann der Fall 2, das Ankern in einer Bucht. Und der Fall 3, die Fahrt durch eine Meeresstraße oder Meerenge. Und für den ersten Fall gehen wir auf das Beispiel der Insel Carboteron ein. Und besprechen hier genauer die Erstellung von Möglichkeitsräumen. Im zweiten Beispiel der Bucht von Cadiz gehen wir dann auf die Abgrenzungsproblematik für Möglichkeitsräume ein. Und im dritten Beispiel betrachten wir die Steffenstraße und gehen hier dann genauer auf die Symbolisierung der Unschärfe ein. Ja, hier einmal zur Erstellung der Möglichkeitsräume. Also anhand des Beispiels wollen wir nun einmal Schritt für Schritt durchgehen, wie dann ausgehend vom Wortlaut einer Beschreibung die Geometrie eines Möglichkeitsraumes erstellt werden kann. Also wir haben hier einmal die oder das Ereignis Ankern südlich der Insel Cabotteron. Und wenn wir hier zunächst einmal den Begriff Insel betrachten, dann wissen wir können die gesamte Insel erstmal in Betracht ziehen. Wenn dann zusätzlich noch der Begriff südlich betrachtet wird, dann wissen wir, ja, wir können uns jetzt erstmal auf den südlichen Teil der Insel beschränken und das zum Beispiel so aussehen könnte. Und wenn wir dann zusätzlich noch den Begriff Ankern dazu nehmen, dann wissen wir, dass das Schiff eben sich in einem Bereich vor der Küste aufgehalten haben müsste. Das heißt, wir können zunächst dann die Küstenlinie betrachten, dann ausgehend davon weitere Faktoren ausschließen, wie zum Beispiel Bereiche mit Untiefen oder eben auch in diesem Fall eine eher westliche Ausrichtung, die vielleicht dann eher nicht gemeint ist, wenn man die Beschreibung südlich hat. Und darauf aufbauend dann eben einen Puffer definieren. Unscharf bleibt natürlich hier die Definition des Puffers. Also das heißt, es geht nicht aus der Beschreibung direkt hervor, wie weit dieser Puffer jetzt in das Meer hineinragen könnte. So, und dann als nächstes Beispiel haben wir einmal die Abgrenzungsproblematik für die Möglichkeitsräume am Beispiel von der Bucht von Cadiz. Wir sehen links einmal eine historische Karte der Region und rechts einmal eine aktuelle Karte auf OSM-Basis. Und wir haben hier einmal versucht, den Möglichkeitsraum der Bucht zu definieren. Ja, und zusätzlich zu der unscharfen Abgrenzung der Bucht selbst kommt eben auch noch hinzu, dass einige Küstenverläufe sich im Laufe der Zeit geändert haben und historische Karten oftmals auch eher ungenau sind. Und ja, so ist es dann eben so, dass sich der Raum an Teilen der Küstenlinie klarer abgrenzen lässt als an anderen Teilen. Wir sehen zum Beispiel einmal hier in diesem Bereich, können wir sehen, dass im Vergleich mit der historischen Karte relativ viele Übereinstimmungen sind. Dann gibt es aber auch Bereiche wie zum Beispiel hier, wo wir eben sehen, dass in aktueller Zeit Landflächen hinzugekommen sind, die auf der historischen Karte noch nicht zu sehen sind. Und dann gibt es zusätzlich eben auch noch Bereiche wie hier, wo wir Untiefen haben, wo der, der Möglichkeitsraum der Bucht auch grundsätzlich als unscharf abzugrenzen ist. Und dann haben wir natürlich noch den Bereich am Übergang von der eigentlichen Bucht in das offene Meer, der auch immer als unscharf einzuordnen ist. Ja, und im nächsten Beispiel, der Fahrt durch die Steffenstraße, zeigen wir nun einmal verschiedene Ideen oder Vorschläge zur Symbolisierung der Unschärfe. Genau. Also ein Ansatz, den wir zur Darstellung der Unschärfe eben verfolgen, ist die Nutzung von visuellen Variablen, basierend auf der Definition von Bertin und auch einigen Erweiterungen. Wobei zum Beispiel für die Unschärfe sich Variablen wie die Transparenz oder Crispness bzw. Blurring eignen könnten. Genau, und wenn wir diese Konzepte nun auf unser Beispiel anwenden, wie könnte dann eine Darstellung aussehen? Also genau, wir haben beispielhaft hier einmal einige Darstellungen erstellt und links sehen wir einmal eine relativ einfache Darstellung mittels Schraffur, wo wir eben den Möglichkeitsraum dementsprechend darstellen. In der mittleren Abbildung sehen wir eben, dass wir die Durchfahrt durch diese Straße durch Pfeilmarkierungen visualisiert haben und die Pfeile an sich sind eben auch ein bisschen verschwommen dargestellt, um eben diese Unsicherheit weiter darzustellen. Und im Beispiel rechts sehen wir eben, dass der gesamte Raum etwas unscharf oder verschwommen dargestellt wurde. Und Genau. Auf der nächsten Folie sehen wir dann noch ein paar weitere Beispiele. Hier sehen wir links ein Beispiel, wo wir den Möglichkeitsraum als semi-transparenten Bereich darstellen und zusätzlich dazu eben diese Durchfahrt als eine verzerrte oder gebogene Linie, um so eben einen unsicheren Fahrtverlauf darzustellen. Und in der mittleren Abbildung ist dieser Fahrtverlauf eben stattdessen mittels Symbolen dargestellt, also Schiffssymbole mit zusätzlichem Schattenwurf und verschwommener Darstellung. Und rechts eine ähnliche Darstellung, hier haben wir aber die Symbole auf den gesamten Bereich ausgedehnt, sodass eben hier eine zufällige Auswahl an Platzierungen der Symbole gewählt wurde, um so eben diese Unschärfe der Lokalisierung in diesem Bereich darzustellen. So, und eine Herausforderung stellt dann zusätzlich auch noch die Unschärfe im Routenverlauf zwischen den Standorten dar. Das ist in unserem Fall so, weil oft keine Informationen zum Verlauf der Route bekannt sind. Und um eben diese Routen zu rekonstruieren, ist es dann hilfreich, den Einfluss zum Beispiel historischer, geografischer Gegebenheiten oder Wetterinformationen und Strömungen einzubeziehen, um diese Routen dann zu berechnen. Und oft ergeben sich dann eben mehrere plausible Routenoptionen. Hier in diesem Fall sehen wir, dass es mindestens zwei plausible Routenoptionen gibt. Wir haben hier dann eben ausgehend davon dann auch einen Möglichkeitsraum definiert, der zusätzlich dann auch mit einem Puffer belegt wurde. Und genau. So, und dann sehen wir hier nochmal eben kurz, dass die erstellten Visualisierungen perspektivisch dann auch in eine Webkarte eingebunden werden sollen. Und hier einmal ein kleiner Vorgeschmack als Beispiel einer interaktiven Storymap für den Ausschnitt der Route der Albatros. Und die Idee der Storymap ist grundsätzlich eben eine ereignisbasierte Darstellung bereitzustellen, die auf erzählerische Weise den Betrachtern die Informationen näher bringt. Und die Navigation erfolgt dann hier durch Scrollen, sodass nacheinander die verschiedenen Stationen der Reise dann angezeigt werden durch Zoomen. Und genau, also das Beispiel wurde mit dem Storytelling-Template von MapLibre erstellt. Und aktuell ist die Karte, wie man sieht, noch einfach gehalten. Und später sollen dann eben zum Beispiel auch Personen oder Objekte verlinkt werden, um so auch die entsprechenden Wege nachvollziehen zu können. So, und dann hier noch einmal ein kurzer Ausblick zum Schluss. Wir haben eben gesehen, dass wir einige Symbolisierungsvarianten bereits erstellt haben, aber da ist das Potenzial sicherlich noch nicht erschöpft. Deswegen werden wir dann noch weitere Varianten erstellen, mit dem Ziel dann eben letztendlich auch ein oder mehrere Nutzerstudien durchzuführen, um eben die Darstellung zu validieren. Und die Erstellung der Möglichkeitsräume soll auch automatisiert werden und die Fahrtstrecken oder plausible Fahrtstrecken berechnet werden. Ein weiterer Fokus wird zusätzlich noch die zeitliche Unschärfe sein, da bisher eher der Fokus auf der räumlichen Unschärfe liegt, und da werden dann noch weitere Herausforderungen auf uns zukommen. Genau, und des Weiteren werden wir für die Datenbank dann zum Beispiel ein Triple Store Design explorieren, wie vorher schon angesprochen wurde, oder eben auf Standards wie GeoSparkle zurückgreifen oder Linked Open Data. Und es soll letztendlich auch eine Evaluation eines vermehrten Einsatzes von KI in den sämtlichen Prozessschritten stattfinden. Ja, und damit bedanke ich mich für Ihre und eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für diesen super schönen, spannenden Vortrag. Genau, ein paar Fragen können wir noch unterbringen. Die erste wäre: Was war die Motivation bzw. Intention für dieses Projekt?
Die Intention für dieses Projekt ist es ja generell, dass man natürlich diesen ganzen Digitalisierungsprozess in diesem Bereich dieses Kulturerbes, der Geisteswissenschaften und Ähnliches reinträgt. Weil natürlich liegen überall unzählige Objekte in Museen, die teilweise in Karteikarten liegen und teilweise weiß man auch nicht sonderlich viel darüber davor. Auf der anderen Seite fokussiert sich natürlich darauf, natürlich auf irgendwelche Quellen, die man findet, wodurch man erst mit digitalen Methoden überhaupt die Möglichkeit hat, diese sämtlichen alle auszuwerten. Seitens der Price Papers beispielsweise, was Sie am Ende angesprochen haben, liegen mindestens 160.000 Briefe vor, die alle irgendwie digitalisiert werden müssen und weitere Quellen. Und das Ziel ist es natürlich, dass, wenn man sich da hinstellt, kann man vielleicht ein großes Teil davon in seinem ganzen Berufslesen davon abbilden. Aber alleine durch den Aufbau digitaler Methoden und Tools, was auch dieses Projekt als Beispiel dient und Handreichungen am Ende geben soll, dass man auf dem Weg dahin ist, dieses ganze schneller, ordentlicher zu erkunden und natürlich dann auch aus unserer Perspektive mit Geovisualisierung und Geotools an dieser Stelle da jetzt hilfreich zu sein.
Ein super schöner Übergang. Welche Fachbereiche oder Kompetenzen waren involviert, also Geografen, HistorikerInnen und so weiter?
Ja, genau. Also von unserer Seite natürlich jetzt ein Bereich aus der Geovisualisierung, der Geoinformatik. Natürlich haben wir auch Bereiche der Informatik und künstliche Intelligenz dabei, der Kartografie. Und natürlich auch von der anderen Seite aus den Geisteswissenschaften haben wir jetzt natürlich die Geschichtswissenschaften. Dabei haben natürlich jetzt auch Leute dabei aus der Ethnologie und generell aus dem musealen Kontext natürlich in mehreren Abstufungen haben und natürlich auch das Thema von Critical Heritage und so weiter in dieser Hinsicht soll natürlich dann auch beleuchtet werden. Wir jetzt selber als Projekt haben teilweise noch einen anderen Fokus innerhalb der Materialität, das sind wir heute nicht bewegt, wo es dann auch um 3D-Digitalisierung und so weiter geht, aber insgesamt ist das so dieser Überblick von Kompetenzen, die sich da zusammensammeln.
Dankeschön. Ihr habt die Zeit schon relativ ausgereizt mit dem tollen Vortrag, deswegen bleibt es bei diesen zwei Fragen. Ihr seid auf der Konferenz, könnt angesprochen werden, also wenn ihr noch Fragen an die beiden habt, sucht sie euch einfach raus.
Sehr, 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 sehr gerne.
Genau, dann nochmal eine große Runde Applaus für Maximilian und Stefan.
Vielen Dank.
Dankeschön.